Ihr Lieben, wir können ohne weiteres von dieser Bilderbuchgeschichte in eine biblische Geschichte wechseln. Und dann sind wir mittendrin, wieder mittendrin, erneut im Verteilen von Sternchen und Punkten. Oder übersetzt gesprochen, in dem Spiel rund um Komplimente aussprechen und Abwertungen verteilen. Oder eben sich Anerkennung erhaschen oder sich Abwertungen abholen und einkassieren. Wir tauchen ein in einen brisanten Familienkonflikt, den uns die Bibel schildert, gleich im ersten Buch der Bibel. Und zwar im ersten Buch Mose, Kapitel 37, in den Versen 1 bis 11. Da wird uns überliefert, Jakob nahm seinen Wohnsitz im Land Kanaan, dem Land, in dem schon sein Vater als Fremder gelebt hatte. Dies ist die Familiengeschichte Jakobs. Jakobs Sohn Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren. Er half seinen Brüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, beim Hüten der Schafe und Ziegen. Er hinterbrachte seinem Vater immer, was die Leute sich so über seine Brüder erzählten. Jakob hatte Josef von allen seinen Söhnen am liebsten, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Als seine Brüder das sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, begannen sie ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Einmal hatte Josef einen Traum. Als er ihn seinen Brüdern erzählte, wurde ihr Hass noch größer. Ich will euch sagen, was ich geträumt habe, fing Josef an. Wir hatten miteinander auf dem Feld Garben aufgetürmt, nachdem wir Getreide geschnitten hatten. Und auf einmal, da stellt sich meine Garbe auf und bleibt stehen. Und eure Garben, die stellen sich im Kreis um meine Garbe herum und verneigen sich vor ihr. Seine Brüder sagten zu ihm, du willst wohl noch König werden über uns. Wegen seiner Träume und weil er sie so offen erzählte, hassten sie ihn noch viel mehr. Er hatte nämlich noch einen anderen Traum und den erzählte er ihnen auch. Ich habe noch einmal geträumt, sagte er. Ich sah die Sonne und den Mond und 11 Sterne und stellt euch vor, alle verneigten sich vor mir. Als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, fuhr sein Vater ihn an und sagte, was ist das für ein dummer Traum, den du da träumst? Ich und deine Mutter und deine Brüder, wir alle sollen uns vor dir niederwerfen. Die Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater behielt die Sache im Gedächtnis. Die Familie von Jakob ist das Paradebeispiel einer Patchwork-Familie. Die 12 Söhne Jakobs entstammen keiner heilen Welt, frommer Beschaulichkeit oder trauter Zweisamkeit. Insgesamt sind es 4 Frauen, die zu den Müttern der 12 Stämme Israels wurden. Die Moralvorstellungen der Glaubensväter in der Bibel waren offensichtlich etwas anders als unsere heute oder als das, was wir als christlich bezeichnen würden. Früher war eben nicht alles besser. Stattdessen birgt eine solche Konstellation Konfliktpotenzial. Eine zerrissene Familie, festgefahrene Konflikte, Fronten, Bevorzugung und Benachteiligung gehen Hand in Hand. Ungerechtigkeit und Inkonsequenz seitens der Eltern sind vorprogrammiert, genauso wie die Konkurrenz unter den Geschwistern. Und dazu kommt schließlich noch die Nachgiebigkeit aufgrund von Altersschwäche. Der 17-jährige Josef, ist der Lieblingssohn des Familien- und Sippenoberhauptes. Der beliebteste Bruder unter den Zwölfen ist er dadurch keineswegs. Josef bemüht sich auch gar nicht um diese Rolle. Im Gegenteil, er spioniert seine Brüder aus und hinterbringt das seinem Vater. Also wie sollen da die anderen und er Freunde werden? Und sein Vater, er korrigiert ihn nicht mit den Worten: Gepetzt wird bei mir nicht. Das fällt nicht. Sondern er belohnt ihn noch mit einem ausgefallenen Designerstück von Mantel. Diese väterliche Nachlässigkeit in der Erziehung und Bevorzugung beschwört unweigerlich den Hass der in ihrer Ehre gekränkten älteren Brüder herauf. Ein Stern der Auszeichnung zu viel. Der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und den Konflikt zwischen den Brüdern in eine Eskalationsstufe weiter. Josef muss weg. Einfach nur weg. Dieser eingebildete Fatzke. Nur weil er der Sohn der Lieblingsfrau unseres Vaters ist, wird er so bevorzugt. Das ist ja auch noch so ein Vorzugsding. Sind unsere Mütter etwa nicht gut genug? Um Platzhalter auf die Welt zu bringen, waren sie anscheinend gut genug. Aber jetzt sollen wir Söhne zweiter Klasse sein? Unerträglich. Diese Diskriminierung. Sie fühlen sich, als würde der Vater für jeden Stern, ihr erinnert euch an die Wemmicks, sie fühlen sich, als würde der Vater für jeden Stern, den er Josef als Auszeichnung anheftet, ihnen 10 Punkte der Abwertung ankleben. Da half es auch nicht, dass der Vater nun doch tatsächlich einmal den jungen Schnösel für seine hochfliegenden Träume ermahnt. Man könnte ja auch denken, naja, lass gut sein. Josef kann doch nichts für seine Träume. Ja, das stimmt. Aber muss er denn diese Demütigungen auch noch seinen Brüdern so unter die Nase reiben? Es klingt fast so, als ob er sich selbst gerne noch den einen oder anderen Stern zusätzlich anheften wollte, weil die Auszeichnung des Vaters nicht ausreichen. Da platzt auch dem Vater einmal der Kragen, ja. Aber weil das ohne nennenswerte Konsequenzen bleibt, nehmen die Brüder schließlich die Sache selbst in die Hand. Und um ein Haar schlittert Josef am sicheren Tod vorbei, landet in einer Grube und dann in der Sklaverei. Lassen wir mal einen Moment die Tatsache beiseite, dass Josefs Träume in Erfüllung gehen und dass sie vermutlich eine Vorausankündigung Gottes an Josef sind, der dann im Rückblick erkennt, was in der Geschichte, was Gott mit ihm bewirkt hat. Das lassen wir mal für den Moment aus, blenden das weg. Stattdessen stell dir vor, jemand aus unserer Gemeinde würde sich so in den Vordergrund spielen. Ich bin was Besonderes. Ich bin einmalig. Welche Gefühle kämen dann in dir hoch? Würdest du denken, oh ja, wie toll, richtig, jetzt sehe ich es auch, wie wunderbar einmalig du bist. Ich freue mich so sehr für dich. Wohl kaum, wenn du den Eindruck hättest, dass hinter dieser Träumerei du zu einem ganz kleinen Licht schrumpfen würdest. Keine guten Voraussetzungen also, um sich gegenseitig als einmalige und geliebte Geschöpfe in den Blick zu nehmen. Und trotzdem macht Gott sogar oder gerade mit solchen Menschen Geschichte, die sich gegenseitig das Leben schwer machen. Nicht nur mit Josef, sondern wenn wir die Geschichte bis zu Ende lesen, bis zum Ende des ersten Buchs Mose, mit der ganzen Familie. Die ganze Sippe wird von Gott gerettet und geführt. Das heißt eben nicht, dass mit Gott immer alles glatt läuft, ohne Probleme, ohne Hindernisse. Im Gegenteil, das lehrt uns diese Geschichte. Sowohl Josef, der nach Ägypten in die Sklaverei verkauft wird, als auch die Brüder samt ihrem Vater zu Hause machen Schweres durch. Die Hungersnot. Sie müssen verzichten und bangen um ihr Überleben. Sie sind auf fremde Hilfe angewiesen, können nur darauf hoffen, dass jemand ihnen wohlgesonnen ist. Es ist also nichts mit dem Motto, hoppla, jetzt komm ich, denn ich bin ja so einmalig. Oder das Schicksal, das nehme ich selbst in die Hand und die Welt hebe ich aus den Angeln. Ich sag, wo es lang geht. Diese Geschichte zeigt uns, Gott hat die Zügel in der Hand. Keiner der Beteiligten gewinnt hier kurzfristig etwas. Josef selbst wird erst einmal in die Wüste geschickt und in die Sklaverei. Die Brüder, die können ihren Sieg über den Kleinen auch nicht wirklich feiern. Sie sind ihn nicht wirklich los. Denn der vorgetäuschte, tragische Unfalltod beim Zusammenstoß mit einem wilden Tier, der bringt den Vater fast um den Verstand. Und der Vater, der hat mit seiner verklärenden Bevorzugung des Lieblingssohns auch alles verloren. Seinem Sohn, den er so besonders liebte, brachte das nur Leid. So ganz anders ist die Zuwendung Gottes. Aber darauf müssen wir in diesem biblischen Text ein ganzes Kapitel warten. Ein ganzes Kapitel müssen wir darauf warten, um zu erfahren, wie geht es mit diesem Unglückssohn weiter. Erst im Kapitel 39 heißt es, Josef war von den ismaelitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden. Ein Mann namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismaelitern ab. Josef wurde in seinem Haus beschäftigt, Gott aber war mit ihm, sodass ihm alles gelang, was er tat. Gott aber war mit ihm. Das ist so ganz anders als die unglückliche Bevorzugung zu Hause durch den Vater. Gott ist mit Josef. Er lässt ihn nicht allein. Er gibt ihm eine Chance, sich zu beweisen und sich zu bewähren. Das, was Josef da erlebt, ist kein billiges Happy End. Gott hilft ihm zwar, er ist bei ihm, aber Josef ist doch selbst dafür verantwortlich, was er aus dieser Situation macht. Ob er sein Schicksal annimmt und bewältigt. Du bist einmalig. Das heißt nicht, du kannst dich zurücklehnen und ausruhen. Das heißt auch nicht, du bist einmalig. Das heißt auch nicht, du machst alles richtig. Oder gar, du musst dich für deine Fehler nicht entschuldigen, weil sie ja so einmalig sind und die anderen sie nur zu bestaunen hätten. Du bist einmalig. Das heißt, du wirst geliebt, auch wenn du scheiterst. Du bist wunderbar gemacht, auch wenn du nicht die Sportlichste, nicht die Kreativste, nicht die Einfühlsamste oder Wortgewandteste bist. Du bist einmalig, das heißt, du kannst für deine Fehler einstehen. Wenn du dich entschuldigst, dann nicht dafür, dass du lebst und existierst, sondern nur für das, was du gerade aktuell falsch gemacht hast. Und dabei brichst du dir keinen Zacken aus der Krone deiner Einmaligkeit. Du bist einmalig, das heißt, du findest deinen eigenen Weg. Allerdings nicht auf eigene Faust, sondern in Abhängigkeit und Beziehung zu dem, der dich einmalig gemacht hat, deinem Schöpfer. Du bist einmalig. Diese Zusage macht dich nicht hart und unempfänglich für Kritik, sondern weil du von dem geliebt wirst, der dich einmalig gemacht hat, machst du dich nicht davon abhängig, dass alle anderen dir nur Honig ums Maul schmieren. In der Sprache der Wemmicks, dass alle anderen dir Sterne anheften. Sondern Du hältst eine ehrliche Rückmeldung aus. Du bist froh, wenn du den Spiegel vorgehalten bekommst, um zu sehen, wie du deine Einmaligkeit zum Besten der anderen einsetzen kannst, statt einmalig selbstbezogen zu wirken. Du bist einmalig. Diese Zusage darfst du von Gott, deinem Schöpfer, hören und annehmen. Es geht nicht darum, dass du es dir selbst einredest, dir damit etwas vormachst oder umgekehrt den Blick für die Einmaligkeit und Schönheit der anderen dadurch verlierst. Ja, Bewertungen, positive wie negative, die bedeuten uns etwas. Die Sternchen und die Punkte, sie lassen uns eben nicht kalt. Das lässt sich zwar leugnen, ach, da kümmere ich mich nicht drum, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es doch etwas mit uns macht. Stattdessen brauchen wir eine objektive Bewertung. Und da ist einer, der dich mit objektiven, mit anderen Augen sieht als alle anderen. Dein Schöpfer. Für ihn bist du wichtig, so wie du bist. So sehr du dich auch von anderen unterscheidest, so sehr du dich für ihn vielleicht über- oder unterlegen fühlst. Gott nimmt keine Wertungen vor. Du bist ihm nicht wichtiger oder weniger wichtig als die anderen. Du bist Gott einfach wichtig. Und wenn du das glaubst, dass du Gottes einmaliges Geschöpf bist, dass du wertvoll bist in seinen Augen, nicht weil du etwas besonders gut kannst, nicht weil du vielleicht ein besonders guter Mensch bist, möglicherweise ein besserer als die anderen, sondern du bist wertvoll, weil du sein bist. Wenn du das glaubst, dann wirst du frei von der Skala der Bewertungen in deinem Kopf. Du kannst dann voll und ganz den Satz mitsprechen: Ich bin wertvoll, weil ich sein bin. Amen.